Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Ja, als Ute mit mir Kontakt hatte, telefonisch Kontakt hatte, fragte, worüber ich denn predigen wolle, und da schlug ich diesen Text tatsächlich vor. Sie sagte, ach, da hat der Wolfram gerade auch drüber gepredigt, wir sind gerade in einer Reihe über die Apostelgeschichte. Und das Erste, wie ich dann reagierte, war, oh, ja, nee, dann überlege ich es mir nochmal. Aber dann kam ich zu dem Schluss, dass ich sagte, vielleicht ist das auch mal gut. Und ich habe mir die Predigt von Wolfram nicht angeschaut. Ihr habt sie vielleicht gesehen oder nicht nur gehört, sondern vielleicht noch ein zweiter, wie auch immer. Jetzt ist es mein Anliegen, dass ihr manches sehr wohl vertiefend hört. Denn ich werde bestimmt auch was sagen, was der Wolfram auch schon gesagt hat. Vor ein paar Wochen ist es ja erst gewesen hier. Ihr habt die Predigt doch nicht vergessen, oder? Manches ist, möge Gott es schenken, vertiefend. Manche einzelnen Gedanken. Vielleicht kommen andere hinzu. Neue Gedanken. Möge Gott euch ansprechen. Ich lese uns den Bibeltext. Und ich habe die Bibel hier in diesem kleinen Ding. Ja? Also es ist die Bibel. Das stimmt. Es ist einfach praktisch, dass es heute manche Apps gibt. Aber ich will euch das einfach nur sagen, dass ich jetzt hier nicht mit dem Buch stehe, bedeutet nicht, dass es nicht Gottes Wort ist, okay? Ich lese nach der Basisbibel, Apostelgeschichte 3, 1 bis 10. Apostelgeschichte 3, 1 bis 10. Einmal gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Es war um die 9. Stunde, die Zeit für das Nachmittagsgebet. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Tag für Tag setzte man ihn an das Tor zum Tempelhof, das die Schöne Pforte genannt wird. Dort sollte er bei den Tempelbesuchern um eine Gabe betteln. Der Mann sah Petrus und Johannes, als sie gerade in den Tempel gehen wollten. Er bat sie um eine Gabe. Petrus und Johannes blickten ihn an. Und Petrus sagte, sieh uns an. Der Gelähmte sah zu ihnen auf und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen. Doch Petrus sagte, und jetzt kommen diese berühmten Worte, die wir ja schon gesungen haben, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus, steh auf und geh umher. Petrus fasste den Mann bei der rechten Hand und zog ihn hoch. Im selben Augenblick kam Kraft in seine Füße und Gelenke. Mit einem Sprung war er auf den Beinen und machte ein paar Schritte. Er folgte Petrus und Johannes in den Tempel. Dort lief er umher, sprang vor Freude und lobte Gott. Das ganze Volk sah, wie er umherlief und Gott lobte. Sie erkannten in ihm den Bettler, der immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Sie staunten und konnten nicht fassen, was mit ihm geschehen war. Ich bitte, dass wir uns noch mal kurz neigen zu einem Gebet. Herr, heilige du uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Was hat er denn jetzt gehabt, das er gegeben hat? Vollmacht, Gabe der Heilung. Was hat Petrus gehabt? Es geht heute um dieses Haben. Was haben wir Christen, was andere nicht haben? Das ist das Thema. Was steht im Haben? Ich ging damals noch zur Schule. Im Sommer fuhr ich die 8 Kilometer häufig mit dem Fahrrad Und jedes Mal bin ich dabei an einem Haus vorbeigefahren, aus dem fast immer bei gutem Wetter eine Frau im Rollstuhl blickte. Ja, oft saß sie sogar direkt in der Eingangstür und blickte dabei auf die Straße. Sie sah immer, soweit ich mich erinnern kann, sehr traurig aus. Diesen Blick werde ich nicht vergessen, mit dem sie mich ansah, wenn ich mit dem Fahrrad vorbeifuhr. Fast jedes Mal dachte ich dann an die Wunder Jesu. Ich dachte daran, dass Jesus diese Frau gewiss heilen könne. Und ich dachte genau an diese Geschichte in Apostelgeschichte 3. Ich ertappte mich dabei, mir vorzustellen, wie ich mich vor diese Frau hinstelle und dann sagen würde: Medizinische Kenntnisse habe ich nicht, aber im Namen Jesu stehen Sie auf, nehmen Sie Ihren Rollstuhl und werfen Sie ihn in die Ecke. Ich habe es nie gewagt. Was hat mir gefehlt? Was hatte ich nicht? Außer Mut? Was war es womöglich noch, was mir gefiel? Nein, 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 nein. Darüber denke ich jetzt mit euch nicht weiter nach. Ich will zwar jetzt gleich noch ein paar Sätze zum Thema Heilung an sich sagen, aber es geht jetzt heute nicht um das, was wir nicht haben. Das steht nicht im Vordergrund. Doch zunächst ein paar Bemerkungen, das müssen wir ja schon auch machen bei so einem Wunder. Thema Heilung. Da müssen wir uns schon ein bisschen auch den Kopf machen, vielleicht sogar auch ein paar kritische Fragen stellen. Ist auch nicht verkehrt, unseren Kopf anzustrengen. Zum Thema Heilung. Dieser Text wirft ja auch manche Fragen auf. Also, der Mann, der Gelähmte, der jeden Tag dorthin gebracht wurde, damit er betteln konnte, warum wurde er jetzt erst jetzt geheilt? Er hat doch auch schon dort gelegen, als Jesus am Tempel war. Warum hat Jesus ihn nicht längst geheilt? Hat Jesus ihn nicht gesehen? Hatte Jesus kein Interesse an ihm? Waren da noch andere, die geheilt wurden? Waren da andere, die wie er nicht geheilt wurden? Warum? Warum nicht? Warum ja? Diese Begebenheit zeigt uns, liebe Steinheimer, dass Gott souverän ist. Gott bleibt immer Gott. Auch und gerade was das Thema Heilung betrifft. Christen, vielleicht gerade auch manche unter uns, die es bei anderen erlebt haben, letzten Donnerstag im Hauskreis, dass Gott Wunder tut, dass Gott heilt. Christen wie du und ich sind unheilbar krank oder sterbenskrank. Und bei ihnen schreitet Gott nicht ein. Sie heilt Gott nicht. Warum nicht? Wir wissen, dass Gott einen Plan hat. Und wir wissen, dass Gott über allem steht, dass Gott souverän ist. So viel nur an dieser Stelle zum Thema Heilung, okay? Souveränität Gottes ist vom Thema Heilung nicht loszukoppeln. Aber jetzt zur Frage, was hat denn Petrus? Also nochmal, Silber und Gold hat er nicht. Was ich aber habe, das gebe ich. Es ist erstens die Tatsache, dass er wieder sagt, was er nicht hat. Das wollte ich noch hinzufügen. Da ist er ja deutsch, oder? Da ist ja Petrus sehr deutsch an dieser Stelle. Was uns in den Sinn kommt, ist doch immer gleich, was wir nicht haben. Und dann geraten wir nicht schnell ins, oh, das und das und das und haben wir alles nicht. Die anderen haben, das können wir Deutschen wunderbar aufzählen. Ja. Er war hier diesem Lahmen ja sehr gleich, dass er auch nicht so allzu viel hat. Auch Petrus lebte davon, dass ihn andere mit dem Notwendigsten versorgten. Denn seinen ersten Beruf Fischer hatte er ja bereits aufgegeben oder übte ihn jetzt nur noch zeitweise aus. Jetzt war er hauptberuflich Menschenfischer geworden und als solcher verdient man nicht so sonderlich viel Geld. Damit belasse ich es jetzt, von wegen nicht haben. Ja. Im Grunde genommen also bittet doch hier ein Bettler einen anderen Bettler um Unterstützung, denn Geld hat der Petrus nicht. Was aber hat er? So, jetzt geht's los. Erstens, er hat die Zuversicht, dass Gott einen Plan hat, dass Gott über allem steht. God is in control. Gott hat die Kontrolle. Er bleibt souverän und er hat einen Plan. Jetzt will dieser heilige Gott, und diese Zuversicht hat Petrus hier, dieser heilige Gott ihn gebrauchen. Wir verstehen zwar immer mal wieder nicht, was hinter dem Plan Gottes steht, aber wir wissen, dass er souverän ist. Und das gibt Zuversicht in allem Chaos, in dem wir uns immer wieder befinden. Dass Gott größer ist als alle Machthaber dieser Welt, dass er größer ist als alle Probleme, die wir in unserem persönlichen Leben haben können. Und das gibt uns Zuversicht. Das Erste, was Petrus hat, ist, er hat Zuversicht. Zweitens, er hat die Kraft des Heiligen Geistes in ihm. Dieser Heilige Geist lässt ihn in diesem Moment erkennen, dass Gott sich an dem Lahmen verherrlichen will. Ganz salopp ausgedrückt könnte man sagen, Petrus hat den Durchblick. Ja, der Heilige Geist lässt ihn da jetzt durchschauen, durch die Situation hindurchschauen, dass es jetzt dran ist. Jetzt will Gott ihn gebrauchen, um dem Lahmen zu helfen, den Lahmen sogar zu heilen. Er weiß, dass dieser Lahme noch viel mehr benötigt als Geld und Almosen, nämlich dass er Heilung durch Gott erleben darf. Petrus hat in diesem Moment gemeinsam mit Johannes das Sendungsbewusstsein durch die Kraft des Heiligen Geistes, jetzt in diesem Moment vor dem Lahmen zu stehen und ihn zu heilen. Sendungsbewusstsein, das ist nicht einfach nur was Negatives, sondern eigentlich etwas sehr Positives. Die Kraft des Heiligen Geistes schenkt Durchblick, schenkt Weisheit, zu sehen, worauf es ankommt. Ich bin da vom Heiligen Geist her jetzt so geführt, so hätte Petrus auch sagen können, nämlich zu erkennen, wie Jesus Christus sich verherrlichen will. Wie Jesus Christus sich verherrlichen will. Sendungsbewusstsein hat immer damit zu tun, mit dem der sendet und wohin der sendet. Sendungsbewusstsein, was hier Petrus hat, hat immer darauf zu basieren, dass ich weiß, Gott hat mich gesandt, aber er sendet mich auch, um ihn selbst, seinen Sohn, zu verherrlichen. Wenn irgendetwas anderes geschieht, dann können wir gleich nicht nur den Verdacht haben, sondern die Gewissheit haben, dass das nicht von Gott ist. Dass das nicht von Gott ist. Sondern es geht immer um Jesus. Das ist das, was hier auch Petrus im Blick hat. Christen finden das richtige Wort zur richtigen Zeit. Christen hören zum richtigen Zeitpunkt zu. Halten die Klappe zur richtigen Zeit. Christen können nicht immer mit dem helfen, was die Menschen zunächst wollen, sondern Christus haben, wenn sie eine lebendige Beziehung zu Jesus haben, den Durchblick und sehen weiter, lassen sich von Gott gebrauchen, um Menschen tatsächlich zu helfen, vielleicht sogar auf eine Art und Weise, wie das die Menschen in dem Moment gar nicht denken, dass sie es brauchen. Ich versuche mir vorzustellen, wie Petrus und Johannes an jenem Tag in den Tempel gingen, um zu beten. Sie taten etwas übrigens, was sie gewohnt waren. Ja? Ist mal interessant hier auch zu konstatieren, dass sie ganz traditionell unterwegs waren. Das tat man halt so, macht man so. Nachmittagsgebet. Da gingen viele Juden hin. Und jetzt gehen sie also zum Tempel, werden da von diesem Lahmen gesehen, der wie gewohnt den Arm ausstreckt. Petrus und Johannes sagen, sieh uns an. Sie wollen den direkten Augenkontakt mit dem Lahmen. Das heißt, sie wollen jetzt hier nicht um den heißen Brei herumreden. Der Heilige Geist hat ihnen genau gezeigt, was jetzt dran ist. Sie haben das Sendungsbewusstsein durch den Heiligen Geist erhalten, dass sie jetzt mit dem über das reden, was dran ist. Lasst uns doch auch wissen, dass Gott uns sendet, in diese Welt sendet. Oh ja, wir dürfen ein Sendungsbewusstsein haben. Ihr seid gesandt, hier in Steinheim Gemeinde Jesu zu bauen. Du bist gesandt, in deiner Nachbarschaft Gemeinde Jesu zu bauen. Du bist gesandt dazu, dass Jesus sich in dir und durch dich verherrlicht, groß macht. Dass das andere Menschen merken, dazu bist du gesandt, dieses Sendungsbewusstsein darfst du haben. Drittens, ein paar Punkte kommen noch. Ihr habt noch Zeit, ja? Alles klar? Der Heilige Geist bewirkt eine direkte Empathie. Christen, die ihr Leben vom Heiligen Geist leiten lassen, haben. Was haben wir Christen, was andere nicht haben? Wir haben eine Empathie für Menschen, die weiter zielt, als nur jetzt für den Moment. Christen, die eine Empathie haben, sind im Gebet für andere. Sie sorgen sich um andere. Sie kümmern sich um Freunde, kümmern sich um Gemeindeglieder, kümmern sich auch um Fremde. Ein Beispiel übrigens dafür habe ich aus England gelesen. Die Überschrift lautete, Polizei in Nottingham, ist uns bekannt als Robin Hood, ja. Das ist genau das Nottingham. Polizei in Nottingham bittet Christen um Gebet. Ha! Und dann steht da auch gleich weiter in dem Artikel, wird das erläutert, damit es weniger Kriminalität in diesem Wohngebiet gibt. Es hatte sich nämlich herumgesprochen, dass in einem anderen Wohnviertel die Kriminalitätsrate um sagen und schreibe 10% gesunken war, nachdem eine große Gruppe von Christen für die Menschen dort gebetet haben. Selbst dann sagte ein Mitglied des Stadtrates von Nottingham, selbst Polizisten, die gar keine Christen sind, bitten eifrig um Gebetsunterstützung. Wow! Weil die da gemerkt haben, dass die Christen Empathie haben, mitdenken, mitfühlen, sich mitsorgen, das haben sie. Viertens, was haben Christen, was andere nicht haben? Das ist unser Thema heute Morgen. Sie haben den lebendigen Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben den lebendigen Jesus Christus, den Auferstandenen. Meine Frau und ich haben 3 Kinder, 5 Enkelkinder. Eine Tochter ist sehr krank. Unsere Tochter, sie lebt in der Nähe von Nürnberg mit ihrem Mann und 3 Kindern, hat eine Krankheit, die ist brutal. Es ist Chronic Fatigue Syndrom, dieses chronische Schwächesyndrom. Sie hat pro Tag nur 20-30% Kraft. Es ist einfach nur brutal, es mit anzugucken, wie schwach sie immer wieder ist und wie die Kinder natürlich auch darunter leiden. Unsere Tochter hat CFS, aber was sie auch hat, ist einen lebendigen Herrn. Und ja, es ist echt stark, wie sie uns immer wieder auch sagt zwischendurch, jetzt war sie gerade bei uns, endlich mal wieder, zusammen mit ihrer Jüngsten, wie sie uns immer wieder sagt, dass sie mit Jesus darüber redet. Und ihm das alles, wenn sie mal wieder nicht schlafen kann, wenn sie wieder mal Migräne hat, wenn es mal wieder richtig ganz, ganz schlimm ist, nachts, wie sie Jesus das alles sagt. Sie hat ihrer Krankheit inzwischen den Namen Tante Bertha gegeben, weil es ihr eine Hilfe ist, die Krankheit zu personifizieren. Und dann redet sie da mit Jesus über Tante Bertha. Sie hat einen Herrn. Wir haben einen Herrn. Das ist essentiell. Was haben Christen, was andere nicht haben? Sie haben einen lebendigen Herrn, der ihnen zeigt, worauf es ankommt. Der sie nicht in Selbstmitleid verkommen lässt, wenn es harte Zeiten gibt, sondern der ihnen aufhilft. Immer wieder aufhilft, innerlich und auch nicht selten körperlich. Der ihnen hilft, nüchtern zu bleiben, darauf zu warten, dass Gott sich auch verherrlicht, selbst in ihrer schweren Situation. Christen haben Zuversicht. Ja, meine Tochter wird mir immer wieder selber zum Vorbild, wenn sie weiter betet und weiter ihr Leben Gott anvertraut und immer wieder, gerade auch ihren drei Kindern deutlich macht, sie hat einen lebendigen Herrn. Liebe Gemeinde, ich bin fest davon überzeugt, dass Gott uns auch sensibler machen möchte für das Wirken des Heiligen Geistes. Wir haben diesen lebendigen Herrn, ja, und wir haben diesen Heiligen Geist, aber wie sensibel sind wir dafür in unserem persönlichen Leben, im Alltag, wo so oft so viel von uns gefordert wird, wo wir im Berufsleben stehen, ich jetzt nicht mehr, aber ihr, ja. Und oftmals eine Herausforderung nach der anderen meistern müssen. Wir haben den Heiligen Geist in uns, der uns Weisheit schenkt, zu reagieren und zu agieren. Oder in der Familie mit den vielen Herausforderungen, die Familie nun mal bedeutet. Gott will uns Weisheit, will uns den richtigen Durchblick schenken. In der Gemeinde, im Umgang miteinander, im Gebet und planen für die Zukunft. Bevor ich zum letzten Punkt komme, es geht nochmal ums Geben gleich. Ich meine, ums Haben, Entschuldigung, es geht gleich nochmal ums Haben, was haben Christen, was andere nicht haben, möchte ich gerade dieses Geben auch kurz ansprechen. Denn das ist ja sehr wohl auch drin. Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Lass mich ein paar Gedanken zum Thema Geben sagen. Was geben wir anderen Menschen? Vergangenen Montag habe ich meine kranke Tochter, nachdem sie mit ihm, wie gesagt, ihrem jüngsten Kind ein paar Tage bei uns in Geislingen war, wieder nach Hause gebracht. Und dort, angekommen, trafen wir auf eine Frau aus der Gemeinde, die einen Schlüssel hat für die Wohnung. Aus der Gemeinde, zu der Laura und mein Schwiegersohn gehören. Und dann war sie in Lauras Wohnung und hat die ganze Wohnung sauber gemacht. Einmal die Woche kommt jemand von der Gemeinde. Die Frau gibt ihre Zeit, ihre Kraft für eine kranke Mitschwester. Hammer. Das bewegt mich. Was geben wir anderen Menschen? Was geben wir ihnen an Zuversicht? Was geben wir ihnen an Halt? Das Wichtigste, was wir geben können, ist natürlich das Evangelium. Das ist das Wichtigste, keine Frage. Aber es ist nicht alles, sondern es geht um Diakonie, es geht um den ganzen Menschen. Christus liebt den ganzen Menschen. Er liebt die Seele und den Leib, den Geist. Alles, alles drei. Es geht auch manchmal ums Dienen. Diese Frau ist ein Beispiel, wie sie dient, ganz praktisch dient. Wen kennst du in deiner Nachbarschaft unter Berufskollegen, Kolleginnen, denen du ein Wort der Ermutigung, der Wertschätzung sagen solltest? Einfach mal so. Vielleicht mal was Nettes mitbringst. Einfach mal so, ohne dass die überhaupt damit rechnen, geschweige denn es erwarten. Zeichen der Liebe Christi weiter geben. Jetzt aber mein letzter Punkt. Was haben Christen, was andere nicht haben? Letzter Punkt, Christen haben, das muss ja jetzt auch gesagt werden, Glauben. Hier könnte man sicherlich jetzt noch viel mehr sagen in dieser ganzen Predigt, aber ihr wollt ja irgendwann auch mal wieder nach Hause. Ist das so, ja? Könnt ihr jetzt gerade mal nicken, dass ihr irgendwann mal wieder nach Hause wollt, ja? Nee, ach, guck mal an, hier haben wir ein paar, wir wollen noch mehr, alles gut. Wir könnten jetzt hier noch das ausführen von wegen, haben das Wort Gottes, haben die Bibel, ja? Wenn die Bibel schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert, wie es im Hebräerbrief heißt, boah, ey, was heißt das, was wir da haben? Darüber könnte man eine eigene Predigt halten. Das lasse ich jetzt weg. Ich möchte fünftens nur noch sagen, Christen haben Glauben. Amen. Ja, wir haben Glauben. Aber darf ich dich fragen? Wie sieht es mit deinem ganz persönlichen Glauben aus? Hast du den Glauben, dass Gott handelt? Dass Gott sich in deinem Leben verherrlichen will und es auch tut? In deiner Familie, in deinem Beruf? Dass Gott sich im Leben der Gemeinde verherrlichen will und das auch tut? Oder müssen manche von uns sagen, Silber und Gold habe ich, aber der Glaube daran, dass Gott in mir und durch mich wirken möchte, der ist mir verloren gegangen. Wie steht's um deinen Glauben? Gott will dir heute vielleicht wieder neuen Glauben schenken, dass du das festmachst. Ich werde uns gleich einen Moment im Gebet sein lassen, in Stille sein lassen. Ich will da das Angebot machen, dass du da vielleicht für dich ganz persönlich betest, wenn du das wieder neu fassen willst. Herr, danke, dass du mir die Kraft des Heiligen Geistes gegeben hast und ich nehme das jetzt mehr wieder in Anspruch. Ich gebe mich dem wieder mehr hin und ich danke dir, dass du mir Glauben geschenkt hast. Vergib mir, dass ich manchmal so ungläubig, so kleingläubig bin. Vielleicht sitzt du auch heute Morgen hier oder du bist im Internet dabei und hast nur einen mentalen Glauben, aber keinen lebendigen Glauben. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Ein mentaler Glaube ist, naja, stimmt schon. Passt schon. Wird schon, der Pastor sieht so toll aus, der hat so ein schickes Hemd. Also was der sagt, das wird schon stimmen. Also es war jetzt sehr platt. Nein, ich meine, mentaler Glaube ist, dass du dem zustimmst. Naja, wird schon stimmen. Der Pastor, der hat doch Theologie studiert, das wird schon richtig sein. Ich gehe da jetzt schon eine Weile in die Gemeinde und dieser Wolfram Quiring, der ist wirklich, der hat's drauf. Das wird schon stimmen, was der sagt. Das ist mentaler Glaube. Du stimmst dem mental zu und sagst, naja, wird schon stimmen. Aber das ist nur hier, mental, im Kopf. Ist es bei dir runtergerutscht ins Herz? Hast du das schon für dich in Anspruch genommen? Dann möchte ich dir die Einladung aussprechen, dass du das gleich machen kannst in der Stille, die wir gleich haben werden, dass du vielleicht sagen willst, Herr, ja, Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und das, was mir alles mental schon klar war, das nehme ich jetzt für mich aber persönlich in Anspruch. Ich lasse mich da beschenken von dir, dass ich das auch haben darf, die lebendige Beziehung zu dir. Das ist der lebendige Glaube, wenn wir auf ihn vertrauen, wenn wir wissen und spüren, dass er sich verherrlicht und verherrlichen will, immer wieder neu. Und dass wir zu ihm kommen können mit all dem, was uns immer dann doch wieder passiert und wo wir Vergebung benötigen. Und dann wissen, seine Gnade ist größer. Das ist der lebendige Glaube. Lass mich dich das heute fragen. Kennst du so Jesus? Hast du diesen Glauben? Und wenn ja, wo willst du neu etwas wahrnehmen, was du eigentlich hast? Du hast es nur noch nicht ausgepackt. Und du willst jetzt die Zeit im Gebet nutzen und das auspacken und Jesus dafür danken, dass er es dir gegeben hat. Und du willst Jesus sagen, Herr Jesus, das nehme ich in Anspruch. Und ich befehle es dir jetzt an, hingebungsvoll, dass du dich darin verherrlichst. Willst du das tun? Dann lass uns jetzt einen Moment der Stille haben. Ich schließe die Zeit der Stille mit einem Gebet dann ab. Wir nehmen uns ein, zwei Momente und du hast die Gelegenheit, dass das runterrutscht vom Kopf ins Herz. Und wenn es schon im Herzen drin ist, dann das festzumachen, was dir klar geworden ist, was er dir gegeben hat, du aber noch nicht so richtig ausgelebt hast, sondern du noch auspacken musst, noch zusätzlich. Herr Jesus, wir preisen dich, wir beten dich an, der du in diese Welt gekommen bist, um uns zu erlösen. Du bist schon vorher gewesen, bist nur dann Mensch geworden. Denn durch dich ist alles geschaffen. Und du, heiliger Gott, Vater, du bist der souveräne Gott. Und du hast uns so viel gegeben. Wir haben so viel. Herr, darüber preisen wir dich und beten dich an. Vergib uns, dass wir manches gar nicht so manchmal immer wieder sehen und dass wir pennen. O Herr, vergib uns. Wir fassen neu das, was du uns gegeben hast. Wir nehmen es neu an und danken dir, dass du dich verherrlichen willst. Gebrauch du uns hier in Steinheim, wo immer wir herkommen. Herr, segne du diese Gemeinde, setze sie zum Segen. Danke für all das, was du tust. Lass uns warten auf dich, aber hingebungsvoll dir dienen und den Menschen um deines Namens willen. Amen.